请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Montag, dem 6. Juli 2026 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt Leben in Taiwan mit Changling Postelholz mit einem Beitrag über Snacks und Snackkultur in Taiwan. In Taiwan Monitor geht es heute um Chinas neues Gesetz zur Förderung der ethnischen Einheit und des Fortschritts. Nun zuerst die Nachrichten. China verstärkt Marineaktivität im westlichen Pazifik. Der Kongresspräsident Guatemalas besucht Taiwan. Und stärkste Auswirkungen durch Taifun Bawi auf Taiwan Ende der Woche erwartet. Die Meldungen im Einzelnen. Die chinesische Marineaktivität im westlichen Pazifik ist laut taiwanischen Sicherheitsorganen gestiegen. Der Generalsekretär des Nationalen Sicherheitsrates Taiwans, Joseph Wu, schrieb am 4. Juli auf der Plattform X, die massive maritime Präsenz Chinas entlang der ersten Inselkette sei ein klares Zeichen für Chinas Expansionismus. Man habe eine Rekordzahl von mehr als 110 Schiffen der Volksbefreiungsarmee Chinas und der chinesischen Küstenwache geortet. Der Generaldirektor der Nationalen Sicherheitsbehörde Taiwans, Tsai Ming-jen, sagte heute im Parlament gegenüber Journalisten, die Monate Juli bis September seien üblicherweise Hochsaison für chinesische Militärübungen. Bisher habe die Zahl der eingesetzten Schiffe etwa bei rund 100 gelegen. Insgesamt sei ein Aufwärtstrend bei der Mobilisierung chinesischer Seestreitkräfte erkennbar. Tsai erklärte, derzeit sind im Westpazifik etwa 4 Verbände der chinesischen Marine aktiv, darunter einer im Südpazifik, 2 südlich der japanischen Amami-Oshima-Insel sowie ein weiterer vor Santa Ana im Osten der Philippinen. China kündigte zudem gemeinsame Militärübungen mit Russland für diesen Monat an. Die Manöver Joint Sea 2026 sollen in Gewässern und im Luftraum nahe Qingdao stattfinden. Im Anschluss seien gemeinsame Patrouillen im Pazifik vorgesehen. Tsai sagte, China und Russland führten jährlich 1 bis 2 gemeinsame Übungen durch, um ihre geopolitische und strategische Kooperation zu demonstrieren. Der Präsident des Kongresses Guatemalas, Luis Alberto Contreras Colindres, ist heute mit einer überparteilichen Delegation in Taiwan eingetroffen. Die Delegation wird bis Freitag in Taiwan bleiben. Taiwans Außenansprecher Xiao Guangwei sagte heute, dies ist der erste Besuch von Kongresspräsident Contreras in Taiwan. Während seines Aufenthalts wird er mit Präsident Lai Ching-te zusammentreffen, um sich über die bilaterale Zusammenarbeit und Fragen von gemeinsamem Interesse auszutauschen. Außerdem wird er Außenminister Lin Chia-long treffen und an einem von ihm ausgerichteten Essen teilnehmen. Darüber hinaus wird er das Parlament, den Justizhof, die Kommission für Festlandangelegenheiten, das Ministerium für Gesundheit und Soziales sowie weitere Regierungseinrichtungen und Einrichtungen aus den Bereichen Wirtschaft, Infrastruktur und Kultur besuchen. Der Kongresspräsident Guatemalas bekräftigte bei seiner Ankunft am Flughafen Taoyuan die langjährigen diplomatischen Beziehungen Guatemalas zu Taiwan. Seine Delegation umfasse Vertreter 8 politischer Parteien des Kongresses. Dies zeige den breiten, parteiübergreifenden Konsens über die Bedeutung der bilateralen Beziehungen zwischen Taiwan und Guatemala. Heute Nachmittag besuchten Contreras und seine Begleitdelegation Taiwans Parlament und trafen mit Taiwans Parlamentspräsident Han Kuo-yu zusammen. Taifun Bawi bewegt sich weiter auf Taiwan zu. Wie Taiwans Wetterbehörde heute mitteilte, befand sich das Zentrum des starken Taifuns heute Morgen um 8 Uhr rund 2680 Kilometer ost-südöstlich von der Südspitze Taiwans entfernt und bewegt sich weiter in west-nordwestliche Richtung. Nach den derzeitigen Prognosen könnte die Wetterbehörde bereits am Donnerstag Seewarnung aussprechen. Ab Donnerstag wird der Taifun voraussichtlich allmählich mehr nach Norden abdrehen. Nach aktuellem Stand der Prognosen dürfte das Zentrum des Taifuns nördlich an Taiwan vorbeiziehen. Der weitere Verlauf ist jedoch weiterhin mit Unsicherheiten behaftet. Aufgrund seiner Stärke und seines großen Radius wird Taifun Babi Taiwan voraussichtlich jedoch in jedem Fall beeinflussen. Die stärksten Auswirkungen werden für Freitag und Samstag erwartet. Nach Angaben der Wetterbehörde könnte in der Nacht zum Donnerstag oder am Freitag Landwarnung ausgesprochen werden. Eine parteiübergreifende Delegation von Parlamentsabgeordneten aus Panama ist heute in Taiwan eingetroffen. Die siebenköpfige Delegation unter Leitung des Vorsitzenden des Parlamentarischen Ausschusses für Landwirtschaft und Fischerei, Orlando Carrasquilla, besucht Taiwan vom 6. bis 10. Juli. In einer heute veröffentlichten Pressemitteilung des taiwanischen Außenministeriums dankte das Außenministerium den Freunden Taiwans im panamaischen Parlament dafür, dass sie ihre entschlossene Unterstützung für Taiwan weiterhin durch konkrete Taten zum Ausdruck bringen. Das Außenministerium erklärte, diese Delegation sei bereits die dritte überparteiliche parlamentarische Delegation aus Panama, die innerhalb der letzten 2 Jahre Taiwan besuche. Dies zeige die breite Unterstützung der öffentlichen Meinung in Panama für Taiwan. Man erwarte, dass dieser pragmatische und freundschaftliche Austausch zwischen den Parlamenten eine Grundlage für eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit schaffe. Laut dem taiwanischen Außenministerium wird die Delegation während ihres Aufenthalts in Taiwan mit Vizepräsidentin Xiaobi Kim und Parlamentspräsident Han Kuo-yu zusammentreffen, an einem von Außenminister Lin Chia-long ausgerichteten Essen teilnehmen und die Kommission für Festlandangelegenheiten, die Nationale Krankenversicherungsbehörde, das Wasserwirtschaftsamt der Stadt Kaohsiung sowie den Fonds für internationale Zusammenarbeit und Entwicklung, Taiwan ICDF, besuchen. Taiwan und Japan wollen ihre Zusammenarbeit beim Schutz vor extremer Hitze verstärken. Am Samstag haben 3 Organisationen aus Taiwan und Japan eine Absichtserklärung unterzeichnet, um die Zusammenarbeit bei Technologien und praktischen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor extremer Hitze zu stärken. Die Vereinbarung begründet eine langfristige Partnerschaft zwischen dem taiwanischen Industrieverband für Katastrophenschutz, der Japan Management Association und einem Katastrophenschutzrat der japanischen Präfektur Shizuoka. Ziel ist es, die Zusammenarbeit bei Hitzeschutztechnologien, Produkten für die Katastrophenvorsorge sowie entsprechenden Geschäftsmöglichkeiten im Bereich grüner Technologien auszubauen. Bei der Unterzeichnung in der südtaiwanischen Stadt Kaohsiung sagte Taiwans Umweltminister Peng Jiming, Regierungen müssten sich nicht nur auf die Verringerung von CO2-Emissionen konzentrieren, sondern auch auf die Anpassung an eine Zukunft mit häufiger auftretender extremer Hitze. Auch Taiwan könne künftig Temperaturen von über 40 Grad Celsius erleben. Deshalb seien langfristige Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel unerlässlich, um die Gesundheit der Bevölkerung, die Sicherheit der Arbeitnehmer sowie die Wirtschaft zu schützen. Zur Börse. Taiwans Börse hat heute niedriger geschlossen. Der Aktienindex TAIEX fiel um 224,23 Punkte oder 0,48% auf 46.556,39 Punkte. Das Handelsvolumen erreichte 1,02 Billionen Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 27,90 Milliarden Euro oder 31,92 Milliarden US-Dollar. Das Wetter heute war es inselweit sonnig, nachmittags örtlich zunehmend bewölkt mit Regenschauern oder Gewittern bei Temperaturen zwischen 26 und 36 Grad Celsius. Die Aussichten für morgen Dienstag weiterhin meist sonnig bei Temperaturen zwischen 26 und 36 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Montag, dem 6. Juli 2026 von Radio Taiwan International. Nun folgt Leben in Taiwan.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben in Taiwan. In meiner Sendung geht es um spannende Geschichten und persönliche Einblicke in das Leben und Arbeiten in Taiwan. Für alle, die dieses Land besser verstehen oder sich einfach inspirieren lassen möchten. Heute geht es um etwas, das die taiwanische Esskultur besonders auszeichnet. Snacks. Genauer gesagt Chips. Und zwar Chips mit außergewöhnlichen Geschmacksrichtungen, die es so vermutlich nur hier gibt. Von Pizzachips bis hin zu Durian oder sogar Pidan-Geschmack. Taiwaner lieben es, kreativ und experimentierfreudig zu sein. Mit mir im Studio sind heute Juliane und Benedikt, die schon seit einigen Jahren in Taiwan leben und die Snackkultur bestens kennen. Außerdem dabei unsere Praktikantin Grazia und Even, die neu in Taiwan sind und die Geschmackswelt hier gerade erst kennenlernen. Gemeinsam werden wir gleich bis zu 10 ungewöhnliche Chipsorten für Sie probieren, wenn wir denn so lange durchhalten können. Danke, dass ihr hier seid und die Testkaninchen seid quasi. Chips ist ja jetzt nichts Außergewöhnliches auf der Welt und schon gar nicht in Deutschland. Wie sieht eure Chips-Esskultur aus? Esst ihr gerne Chips? Also habt ihr gerne Chips in Deutschland gegessen? Und was sind so eure Lieblingssorten?
Chips esse ich tatsächlich gar nicht so oft, aber wenn schon, dann nehme ich irgendwie Barbecue-Geschmack oder sowas oder irgendetwas Scharfes, nicht so die standardmäßigen, so Paprika, würde ich mal sagen.
Aber insbesondere in Deutschland, also ich finde das manchmal im Ausland ganz interessant, dass man so diese Paprika-Chips gar nicht so gut findet, aber in Deutschland ist das so die Standardsorte. Also die habe ich früher auf jeden Fall häufiger gegessen und was in Deutschland gleichzeitig eher ungewöhnlich ist, was in anderen Ländern häufiger verbreitet ist, sind halt Sour Cream Chips, die esse ich eigentlich auch ganz gerne. Das sind für mich die beiden Sorten.
Ich habe den direkten Vergleich ja auch zu Italien und ich muss auch sagen, dass man in Italien, was du auch gerade gesagt hast, Juliane, dass man, also ich sehe da sehr selten Paprika-Chips. Man isst tendenziell eigentlich fast nur Salzchips und in Deutschland, ich esse sehr gerne Chips, muss ich sagen, und ich liebe auch, es gibt eine Chips-Marke, die macht die Sorte mit Balsamico-Essig. Die sind auch sehr lecker. Genau, ja. Und dann und dann mein Go-To sind noch immer Erdnussflips.
Ja, ich esse auch sehr gerne Chips und ich bin eigentlich für alle Geschmäcker offen. Auch grundsätzlich sonst, was Essen allgemein angeht, glaube ich, esse ich eigentlich alles. Chips, ja, was du gerade gesagt hast, ich mag auch Salz, wie heißt das, Meersalz und Pfeffer sehr gerne von der gleichen Marke. Ansonsten auch alle möglichen verrückten Geschmäcker, Chakalaka, Westafrika, Curry oder sowas, bin ich für alles zu haben.
Wie sieht es denn hier mit der Snackkultur in Taiwan bei euch aus? Also Juliane, Benedikt, ihr seid schon länger hier in Taiwan, ihr habt schon mehr mitbekommen von der Snackkultur. Gibt es Snacks, die ihr bevorzugt? Gibt es Snacks, die euch erschrecken? Wie beobachtet ihr so insgesamt die Snackkultur in Taiwan?
Benedikt? Ja, also Snacks sind in Taiwan allgegenwärtig. Ich glaube, Taiwaner lieben es einfach zu snacken. Überall, das sind auch dann immer so Anziehungspunkte in einzelnen Städten oder kleinen Orten. Da gibt es dann immer die Straße, wo es die ganzen Snacks gibt. Es müssen nicht mal Nachtmärkte sein, auch tagsüber gerne. Und dann stehen da die Leute Schlange. Ich bin auch hier für eigentlich alles zu haben. Es gibt einige Sachen, die habe ich am Anfang, mochte ich die nicht so gerne. Viel ist ein bisschen ölig und so. Oder manche Geschmäcker in Taiwan sind... Das sind häufig Sachen, die sehr lange gekocht sind oder die so in Eintöpfen sehr lange gegart haben. Da musste ich mich so ein bisschen dran gewöhnen teilweise, aber mittlerweile mag ich eigentlich alles. Also Lu Rou Fan zum Beispiel ist, ich glaube, das ist ein Geschmack, der ist allen Leuten, die Fleisch essen, grundsätzlich sehr zugänglich. Aber darin gibt es sehr häufig noch so Rettich oder so Gemüse, das da noch drin ist. Das fand ich am Anfang nicht so gut. Das finde ich mittlerweile ist so auch so ein Comfort Food geworden oder... Lu Bai Cai oder so eine Sachen, Lu Doufu, ja,
Ja, ich glaube, man muss ja so ein bisschen unterscheiden auf der einen Seite zwischen Streetfood, was ja irgendwie schon zubereitet wird vor Ort, und auf der anderen Seite eben solchen verpackten Snacks, die man dann bei 7-Eleven holen kann. Zum Streetfood würde ich sagen, ja, in Taiwan kriegt man auch Sachen eher in kleinen Portionen, das finde ich super, weil man dann auf dem Nachtmarkt wirklich mehrere Sachen probieren kann. Man kann in der Regel auch auswählen, kleine oder große Portionen. Und das erstreckt sich tatsächlich auch so ein bisschen auf Restaurants fast, also dass ich insbesondere dann von männlichen Freunden auch manchmal höre, oh, ich werde hier in Taiwan gar nicht so richtig satt von einer Portion, weil die Portionsgrößen eher klein sind. Genau, hat dann Vorteile und Nachteile auf dem Nachtmarkt. Das ist natürlich perfekt, wenn man sich nicht für eine Sache entscheiden muss, sondern ganz viele Sachen probieren kann. Was die verpackten Snacks angeht, ich persönlich glaube, dass es bei den Vorlieben auch oft was mit Nostalgie zu tun hat. Ich glaube, als Kind ist man nicht so wählerisch, was man so in sich reinstopft. Und es gibt, glaube ich, viele taiwanische Snacks, die, wenn ich sie als Kind gegessen hätte, dann würde ich die auch weiterhin gerne essen. Aber da ich eben nicht in Taiwan aufgewachsen bin, gibt es hier viele Snacks, zum Beispiel diese Guai Guai, wo ich einfach nicht so einen persönlichen Bezug dazu habe, das mich dann auch irgendwie nicht so anspricht. Es gibt dann andere Snacks, zum Beispiel gibt es hier so eine Art Pommes-Chips, also so Chips in Form von Pommes mit Tomatengeschmack. Das ähnelt sehr einem Snack, den ich als Kind oft gegessen habe. Und für mich ist das dann Nostalgie pur, das kaufe ich mir manchmal, genau.
Und Ivan und Grazia, wie habt ihr die Snackkultur bis jetzt in Taiwan erlebt?
Also ich finde auch, dass es eine sehr, sehr ausgeprägte Snackkultur gibt, was ich in Deutschland teilweise eben nicht wiederfinde, habe ich das Gefühl. Ich würde auf jeden Fall zustimmen, was eben gerade schon gesagt wurde. Vor allem das mit den kleinen Portionen finde ich richtig gut. Und ich habe aber auch gesehen, dass es zum Beispiel in 7-Eleven oder in anderen Convenience-Stores, dass es da manchmal auch so kleine Chips-Packungen gibt. Und das finde ich auch richtig gut, weil dann kauft man sich nicht die große Chips-Packung und isst vielleicht zu viel von der großen Chips-Packung, sondern kauft halt die kleine und dann hat man auch genug und dann ist die weg. Ich mag es auch sehr, dass es hier sehr viele eben auch verschiedene Geschmäcker gibt. Also zum Beispiel gibt es viele Chips oder auch nicht nur Chips, sondern auch andere Sachen, seien es Cracker oder sonst was, die so in Richtung Seafood auch gehen, also mit so Seafood-Geschmack. Manchmal ja auch generell einfach so Meeresfrüchte sozusagen abgepackt in der Tüte, die dann irgendwie so getrocknet sind oder ich weiß nicht, was genau die da machen. Aber das spricht mich persönlich sehr an, weil ich sehr gerne Seafood esse und ich habe das Gefühl, das findet man so in Deutschland nicht wieder.
Also auf Hinblick zu den fertigen Snacks, nicht fertigen Snacks, sondern zu denen, die direkt zubereitet werden, zum Beispiel an Ständen, da die sind auch deutlich billiger als wie in Deutschland.
Okay. In Deutschland gibt es ja manchmal so Streetfood-Märkte, wo dann lauter so Foodtrucks sind und dann kostet eine Portion aber auch schon mindestens 18, yeah, also 8 oder 10 Euro. Und ja, wenn man sich dann halt eine Portion gekauft hat, selbst wenn sie nicht so groß ist, irgendwie ist man dann auch nicht bereit, noch viel mehr zu kaufen. So ging es mir früher auf jeden Fall.
Ich kann da vielleicht auch noch was zur Snackkultur beitragen. Als in meiner Kindheit in Taiwan war, gab es gar nicht so viele Snacks wie jetzt. Also als ich jetzt wieder nach Taiwan gekommen bin, nach vielen, vielen Jahren, richtig geschockt eigentlich, warum die Regale so voll mit Schokolade und Chips und so vollgestopft sind, das kannte ich so nicht. Mir waren eher so, wenn dann Snacks, dann salzig. Süße Snacks, eher vielleicht so eine grüne Bohnensuppe oder Tangyuan oder so. Dann aber auch eher zum Abend. Und in meiner Kindheit gab es als Snack, wenn überhaupt, dann abends beim Zusammensitzen. Die Erwachsenen haben Bierchen getrunken, Mahjong gespielt und dann wurden Nüsse serviert oder getrockneter Tintenfisch oder getrocknetes Fleisch. Also die Snackkultur hat sich definitiv in den letzten 20, 30, 40 Jahren geändert.
In der nächsten Folge wird es spannend. Wir probieren die verrücktesten Chipsorten Taiwans. Von Bier über Durian bis hin zu gesalzenem Ei. Bleibt dran!
Radio Taiwan, international aus Taipei.
Nun folgt Taiwan Monitor. Am 1. Juli ist Chinas neues Gesetz zur Förderung der ethnischen Einheit und des Fortschritts in Kraft getreten. Das Gesetz soll die ethnische Einheit fördern. Das heißt, dass sich die Minderheiten in China weiter kulturell und sprachlich an die han-chinesische Mehrheitsgesellschaft anpassen und integrieren sollen. Dem Gesetz zufolge soll Hochchinesisch weiter gefördert werden. Das bedeutet auch, dass die Sprachen ethnischer Minderheiten in Bildungseinrichtungen wohl weiter zurückgedrängt werden. Außerdem sollen Eltern ihre Kinder anleiten, die Kommunistische Partei Chinas zu schätzen. Und auch Religionen sollen chinesischer werden. Minderheiten in China sollen weiter sinisiert werden. Und eine vereinte nationale Identität soll gefördert werden. Für außerhalb China Lebende gibt besonders der im Gesetz enthaltene Artikel 63 Anlass zur Sorge. Denn dieser Artikel gibt den chinesischen Behörden das Recht, auch gegen Organisationen und Personen im Ausland vorzugehen, die die ethnische Einheit und den Fortschritt untergraben oder ethnische Minderheiten im Ausland unterstützen, wie Uiguren, Tibeter und andere ethnische Gruppen. Über das Gesetz und was es auch für Taiwan bedeuten kann, sprach Radio Taiwan International mit Professor Lin Zhanghui, Lehrbeauftragter, Assistenzprofessor am Zentrum für allgemeine Bildung an der Fengjia-Universität. Die größte Besonderheit dieses Gesetzes zur Förderung der ethnischen Einheit und des Fortschritts ist, dass es nicht einfach ethnische Angelegenheiten reguliert, sondern vielmehr die sehr häufige Verwendung des Begriffs Zhonghua Minzu, chinesisches Volk bzw. chinesische Nation. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping leitet daraus ein gesetzlich verankertes Konzept der Förderung eines gemeinsamen Bewusstseins der chinesischen Nation ab. Dies beinhaltet die Gemeinschaft der chinesischen Nation, ein gemeinsames Bewusstsein der chinesischen Nation sowie die große Wiedergeburt der chinesischen Nation. Das wiederholte Auftreten dieser Begriffe ist dabei nicht nur eine sprachliche oder rhetorische Angelegenheit, sondern Ausdruck des Ziels dieses Gesetzes und die politische Bedeutung dahinter. Man kann hier etwa fünf Bereiche sehen. Erstens, politische Schlagworte der Vergangenheit zur chinesischen Nation werden auf eine gesetzliche Ebene geführt. Das Konzept des gemeinsamen Bewusstseins der chinesischen Nation wurde in der Vergangenheit bereits wiederholt hervorgebracht. Damals war es eher ein politisches Schlagwort. Mit dem neuen Gesetz zur Förderung der ethnischen Einheit und des Fortschritts wird dieses Konzept jedoch rechtlich verankert. Künftig müssen alle staatlichen Einrichtungen, Schulen, Medien, Unternehmen und gesellschaftliche Organisationen sich nach diesen rechtlichen Prinzipien richten. Zweitens, im Bereich der Ethnienpolitik. In der Vergangenheit umfasste die Politik der Kommunistischen Partei Chinas jeweils Konzepte wie Autonomie und Pluralität der ethnischen Volksgruppen. In Zukunft wird ein Konzept der Einheit der Nation oder Einheit der Nationalitäten der Ethnien stärker betont. Im Rahmen der offiziellen Formel 56 Ethnien sind eine Familie, soll die Vorstellung gestärkt werden, dass alle 56 Ethnien einer gemeinsamen chinesischen Nation angehören. Ziel ist es natürlich, das Zusammengehörigkeitsgefühl, eine nationale Identität zu stärken und die Unterschiede zwischen den Ethnien zu verringern. Besonders Gruppen wie Uiguren, Tibeter und Mongolen hatten in der Vergangenheit teilweise Fragen der Eigenständigkeit, der Unabhängigkeit. Künftig wird stärker der Fokus auf Integration und Gemeinschaft gelegt. Das Dritte ist, die chinesische Nation wird zunehmend zu einem Konzept der nationalen Sicherheit. In der Vergangenheit war Ethnienpolitik eher eine Angelegenheit auf lokaler Ebene. Künftig wird dies mehr im Rahmen der nationalen Einheit betrachtet. Dazu gehört die Ablehnung von ethnischer Spaltung oder Spaltung der Nation und Ablehnung von Einmischung aus dem Ausland. Damit wird der Begriff der chinesischen Nation zunehmend sicherheitspolitisch aufgeladen. Darüber hinaus betrifft dieses Gesetz nicht nur auch Hongkong und Macau, sondern auch Taiwan sowie im Ausland lebende Chinesen. Es geht dabei um den Aufbau eines Identitätsrahmens, der alle diese Gruppen einschließt, also auch die Frage der Beziehungen zwischen Taiwan und Festlandchina sowie zu den chinesischen Gemeinschaften im Ausland. In Zukunft wird dieses Konzept möglicherweise in Bereichen wie Bildung, Sprachpolitik, Religionen, Regulierung von Internetplattformen oder auch im Verlagswesen angewendet werden. Besonders in Artikel 63 sehen eine Reihe von Experten in Taiwan die Gefahr von extraterritorialer Anwendung und grenzüberschreitender Repression. Professor Lin erklärte dazu, zunächst muss man Artikel 62 genauer erklären. Die dort geregelten Inhalte umfassen Organisation, Planung und Durchführung von gewaltsamen terroristischen Aktivitäten sowie Aktivitäten zur nationalen Spaltung und religiösem Extremismus. Solche Fälle werden strafrechtlich verfolgt. Dieser Teil bezieht sich eher auf strafrechtliche Verantwortlichkeit im Inland, also innerhalb Chinas. Wenn es jedoch um extraterritoriale Zuständigkeit bzw. Jurisdiktion des langen Armes geht, dann finden sich die entsprechenden Bestimmungen eher in Artikel 63. Artikel 63 regelt Organisationen oder Einzelpersonen außerhalb Chinas, die sich gegen die sogenannte Einheit des chinesischen Volkes richten oder Handlungen begehen, die die nationale Einheit beeinträchtigen oder nationale Spaltung verursachen. Solche Handlungen werden gemäß dem Gesetz strafrechtlich verfolgt. Wenn man Artikel 63 genauer betrachtet, lassen sich mehrere Merkmale erkennen. Erstens wird darin ausdrücklich eine extraterritoriale, also außerhalb des Staatsgebiets geltende Zuständigkeitsgrundlage geschaffen. Solche Ansätze einer extraterritorialen Zuständigkeit oder Zuständigkeit des langen Armes finden sich zwar auch in früheren Gesetzen, etwa im Antisezessionsgesetz Chinas, im Hongkonger Sicherheitsgesetz oder auch im Gesetz gegen ausländische Sanktionen, die ebenfalls eine gewisse extraterritoriale Anwendung vorsehen. Allerdings betrifft Artikel 63 des Gesetzes die sogenannte ethnische Arbeit. Damit ist der Anwendungsbereich nicht mehr nur rein politisch, sondern umfasst ethnische bzw. nationale Angelegenheiten insgesamt. Dadurch wird der Umfang dieser extraterritorialen Zuständigkeit weiter ausgeweitet. Zweitens richtet sich Artikel 63 nicht mehr nur an bzw. gegen chinesische Staatsbürger. Artikel 62 betrifft eher chinesische Bürger oder Straftaten innerhalb Chinas, während Artikel 63 sich nicht nur auf Personen oder Organisationen in China bezieht, sondern auch auf Organisationen oder Einzelpersonen außerhalb Chinas. Unsere Sicherheitsbehörden haben in letzter Zeit ebenfalls darauf hingewiesen, dass möglicherweise auch taiwanische Bürgerinnen und Bürger sowie ausländische Regierungsbeamte betroffen sein könnten. Wenn diese in irgendeiner Weise mit Taiwan in Verbindung stehen oder beispielsweise an Sanktionen gegen China beteiligt sind, gegen diese könnte der Vorwurf erhoben werden, die Einheit der chinesischen Nation zu beeinträchtigen und dies könnte rechtlich verfolgt werden. Auch auf ausländische Wissenschaftler, die Taiwan unterstützen, sowie Nichtregierungsorganisationen, Denkfabriken, Verlage und Medien könnten sie so in Zukunft mit diesem Gesetz abzielen. Artikel 63 ist sehr vage gehalten. Es ist nicht klar definiert, was genau die Einheit der Nationalität beschädigen, Spaltung verursachen oder die Einheit der Ethnien fördern bedeutet, da es keine objektiven, klaren Kriterien dafür gibt. Einfach gesagt bedeutet das, dass letztlich Verwaltungs- und Justizorgane allein entscheiden können, ob ein Verhalten als Schädigung der nationalen Einheit oder Förderung von Spaltung gilt. Für Taiwan stellt dies in Zukunft eine wichtige Frage dar.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, dem 6. Juli 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.